Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Funkhaus begrüßt Sie Christian Rühmkopf. Heute ist bei Radio Prag wieder Zeit fürs Eintauchen in die Geschichte und für Kultur. Was erwartet Sie? In unserem Kultursalon kommt heute ein Tscheche mit Mehrfachbegabung zu Wort. Tomáš Kafka ist nicht nur Diplomat und deutsch-tschechischer Verständigungsmittler, sondern auch Literat und Übersetzer. Das Gespräch mit ihm hören Sie im zweiten Teil unserer Sendung. Außerdem steht unser Tschechischkurs mit Markéta Kachlíková auf dem Programm. Doch zunächst zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Die gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte, sie hat jahrzehntelang eher getrennt als vereint. Erst nach der politischen Wende von 1989 konnte ein Dialog auch über die schmerzvollsten Erfahrungen begonnen werden, über die nationalsozialistische Verfolgung und über die Vertreibung nach dem Krieg. Mittlerweile wird über vieles offener geredet, gerade weil die deutsch-tschechische Erklärung von 1997 das Thema Geschichte für eine gewisse Zeit aus der Politik verbannt hat. Wie sich das Klima gewandelt hat, ließ sich auch am vergangenen Wochenende feststellen, und zwar beim 20. deutsch-tschechischen Brünner Symposium, dem sogenannten Dialog in der Mitte Europas. Da wurde eine Art Zwischenbilanz über den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte gezogen. Till Janzer war in Brünn und hat dort mit drei Teilnehmern zur Bedeutung der deutsch-tschechischen Erklärung sowie zu möglichen verpassten Chancen oder Tabus im Dialog gesprochen. Sie hören nacheinander den ehemaligen tschechischen Botschafter in Deutschland und in Österreich, den Schriftsteller Jiří Gruša, den tschechischen Historiker Miroslav Kunštát sowie den Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins, den Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher. Wir senden die Interviews im Rahmen unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Gruša, die deutsch-tschechischen Beziehungen sind, wenn man den Politikern glauben will, eigentlich so gut, wie sie noch nie waren. Sie haben die Frage aufgeworfen, inwieweit eben die deutsch-tschechische Erklärung dafür ein Wendepunkt war. Ja. Wenn Sie selbst versuchen, ist das das entscheidende Dokument gewesen, was wirklich den Hebel umgelegt hat? Darf man das so sagen?
Ich sehe das so, weil das sind zwei Selbstreflexionen, die dann sozusagen eine psychologische Balance zwischen den beiden Partner oder Feinden bis dahin bedeuten. Das heißt, diese Selbstreflexion doppelt, aber separat, ermöglichte das Verlassen der alten Rituale, die darin bestanden haben, den anderen zu beschuldigen. Und wenn man auf diese Art und Weise redet, zwingen sie den anderen nicht zum Nachdenken. Wobei natürlich das psychologische Gleichgewicht beiderseits bedeutet, dass beide Seiten das eigene Negative endlich mal betrachten können, und das ermöglicht letztendlich eine positive Lebenshaltung. Ja, und das ist uns damals gelungen.
Nun haben Sie ja auch gesagt, dass die Westdeutschen 40 Jahre Zeit hatten, eben halt eine gewisse Art Vergangenheitsbewältigung zu machen, und die Tschechen ja eigentlich erst, sagen wir mal, auf der halben Strecke sind, wenn man jetzt das Jahr 89 nimmt.
Also, wir sind so im Jahre jetzt also wie Deutschland im Jahre 65. Also die psychologische Arbeit in Deutschland, wenn man sich das historisch anschaut, dann sieht man, das war zwischen 75 und 80. Also die Tschechen müssen noch ein bisschen daran arbeiten. Und was mich erfreut hat in der letzten Zeit, die tun's. Aber wie gesagt, es ist psychotherapeutisch zu betrachten. Und sie brauchen für eine psychologische Gesundheit und gegenseitige gute Beziehung sozusagen eine dreistufige Entwicklung. Zuerst das zu erkennen, zweitens das nicht zu delegieren oder zu einer historischen Vendetta zu machen, und drittens die Kooperation zu versuchen. Wir sind jetzt auf der dritten Stufe dabei. daraus das Gemeinsame zu machen. Und das ist immer eine Generation lang.
Könnten Sie sich vorstellen, dass etwas Ähnliches wie die deutsch-tschechische Erklärung auch im Fall der österreichisch-tschechischen Beziehungen irgendwie eine Hilfe sein könnte, wenn man so etwas formulieren würde?
Ich war in beiden Ländern dabei. Wir haben auch mit Österreich etwas Ähnliches erreicht. Aber natürlich, das geht noch nicht, weil die österreichische Subjektivität sich von der deutschen doch getrennt hat. Das heißt, wenn Sie sagen, wir waren nicht dabei, warum sollen wir da eine ähnliche Erklärung? Obwohl die Erklärung genauso gut wirkte, auch im österreichischen Kontext. Nur auf der Ebene der politischen Subjektivität können wir das nicht machen.
Aber es wäre doch prinzipiell möglich zu sagen, man lässt die historischen Probleme außen vor für die aktuelle Politik. Und es gibt ja schon eine österreichisch-tschechische Historikerkommission. Man könnte also doch was erreichen.
Es läuft auch, es ist ja klar. Nun, die dürfen nicht vergessen, dass in der alten Monarchie, sozusagen, die waren österreichisch. Es ist dasselbe Volk. Mentalmäßig, politisch denken, wenn man sich die heutige innenpolitische Lage in Österreich und bei uns vergleicht, die müssen sie nur von der Sprachfrage absehen. Aber sonst, also, das wahre Problem der Tschechen und Österreicher besteht darin, dass sie ein Volk sind, das das eigentlich auch weiß. Und das bedeutet, dann brauchen sie die Identität und dann brauchen sie entweder Temelin oder etwas, um sich zu unterscheiden. Ja.
Herr Kunstadt, bei der Konferenz heute wurde als ein Thema angesprochen, eventuelle verpasste Möglichkeiten in den deutsch-tschechischen Beziehungen und vielleicht sogar Tabus, die es geben könnte. Sie haben über die tschechische Seite gesprochen. Sehen Sie dort in irgendeiner Weise, dass noch nach der deutsch-tschechischen Erklärung 97 etwas offen geblieben ist, was man eigentlich lösen müsste?
Also die deutsch-tschechische Erklärung war natürlich kein historischer Text. Aber auch die Politiker haben sozusagen diese Ware mit der Begründung verkauft, dass es unter anderem ein Instrument ist zu einer entkrampften Reflexion. Aber trotzdem, diejenigen Formel, die da in der Erklärung gefunden wurden, die waren natürlich ein Kompromiss. Die geschichtliche, politische und völkerrechtliche Ebene mussten hier berücksichtigt werden. Aber ich finde, in der Nachfolgezeit wurde immer oder häufig auf der tschechischen Seite die Deklaration und die Erklärung als sozusagen eine Endformel oder Punkt hinter diesem Reflexionsprozess. Das entspricht nicht den damaligen Realitäten, sowohl der Bundeskanzler Kohl als auch der damalige tschechische Außenminister Josef Zeleněc haben von einem Doppelpunkt gesprochen. Das heißt nicht die Totalrevision der Erklärung natürlich, sondern es geht darüber, über die Dinge zu sprechen. Und das war nicht immer der Fall. Irgendwie manchmal in manchen Diskussionen wurde von der Politik die deutsch-tschechische Erklärung, die dortigen Formel, als zu sagen Maulkorb benutzt, ja, was frustrierend wirkte. Das war ganz sicher nicht die Intenz dieser Deklaration.
Glauben Sie oder befürchten Sie, dass mit den jüngeren Politikern, die ja selbst an der deutsch-tschechischen Erklärung nicht mehr mitgearbeitet haben, diese Haltung zur deutsch-tschechischen Erklärung, als ob dort bereits schon ein Punkt wäre und nicht ein Doppelpunkt, dass die zunimmt?
Ich glaube, die jüngeren Politiker betrachten die deutsch-tschechische Erklärung als historisches Dokument, das zwar und rituell immer bei verschiedenen deutsch-tschechischen Treffen auf der höchsten Ebene dankbar erinnert wird. Wir haben diese Erklärung, wir sind so glücklich, etc. Aber es ist schon ein historisches Dokument. Nicht, was die Gültigkeit anerkannt. Es ist zwar eine Regierungserklärung, aber die Regierungen fühlen sich verpflichtet durch diese Erklärung. Das ist ganz unumstritten, aber eigentlich Was von der Erklärung bleibt, das ist dieser konkrete Satz, dass die beiden Seiten ihre Beziehungen nicht aus von der Vergangenheit herrührenden Fragen belasten wollen, sowohl rechtlich als auch politisch. Das wird bleiben, ja, aber die anderen Teile der Erklärung sind entweder umgesetzt, also die dort vorgesehenen Institutionen funktionieren schon, oder wurden verwirklicht, wie die Entschädigung der Nazi-Opfer. Das heißt, die Erklärung ist teilweise schon konsumiert, selbstverständlich. Und was die Geschichte anbelangt, dann glaube ich, eben weil diese Fragen unsere bilateralen staatlichen Beziehungen nicht mehr belasten, dann hoffentlich wird bei dieser Generation diese Maulkorbfunktion der Erklärung nicht mehr funktionieren. Also da bin ich eher optimistisch. Aber die ersten Jahre danach, dann hatte ich sehr intensiv diesen Eindruck.
Herr Becher, ein Thema heute bei der Konferenz sind verpasste Chancen oder sogar Tabus, die trotz der deutsch-tschechischen Erklärung vielleicht weiterhin noch in diesem deutsch-tschechischen Dialog existieren. Sie haben über dieses Problem aus deutscher Sicht referiert und haben aber schon noch ein Problem erkannt, was Sie deutlich formuliert haben. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Also ich habe ja zunächst dafür plädiert, dass man sich Gedanken darüber macht, ob es ausreicht, nur von zwei Seiten zu sprechen, nämlich von der deutschen und von der tschechischen. Mein Plädoyer ist, dass wir eher von einem Dreieck reden sollten, dass man also auch die sudetendeutsche Seite noch einmal von der deutschen abhebt. Nicht, weil ich damit sagen wollte, die Sudetendeutschen würden nicht auch von der deutschen Regierung vertreten werden, sondern um die Problematik besser herausschälen zu können und auch um den weiteren historischen Hintergrund genauer fassen zu können. Denn die direkte deutsch-tschechische Konfrontation reduziert sich auf 7 Jahre Münchner Abkommen bis Kriegsende. Die Vorfahren von Tschechen und Sudetendeutschen dagegen haben mehr als 700 Jahre zusammengelebt. Das ist eine ganz andere Zeitdimension und die ist natürlich auch für das Selbstverständnis ganz wichtig. Und ich habe weiter darauf hingewiesen, dass es im deutschen Bereich sehr wohl in den letzten Jahrzehnten eine intensive kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gegeben hat, dass es dies aber speziell im sudetendeutschen Bereich nicht gegeben hat. Das ist geradezu ein Defizit, auch ein Tabu auf gewisse Weise. Ich habe den Eindruck, dass die Sudetendeutschen oft nicht bereit oder nicht in der Lage sind, vor dieser leidvollen Erfahrung der Vertreibung auch ihre Mitschuld und Mitverantwortung für die NS-Herrschaft im Sudetengau und im Protektorat wahrzunehmen und aufzuarbeiten. Das halte ich für ein Defizit und ich meine, das sollte noch erfolgen, damit der Dialog einfach weitergehen kann.
Sehen Sie da das Defizit eher explizit bei der Landsmannschaft oder erkennen Sie das eigentlich quer durch, weil ja auch die Sudetendeutschen sich wieder differenzieren in verschiedene Gruppen und Erlebnisse. Seliger Gemeinde ist natürlich etwas komplett anderes, weil ja auch viele Antifaschisten in ihren Reihen waren. Muss man das nicht differenzieren dann nochmal?
Auf alle Fälle. Ich denke, man sollte sowieso dazu übergehen, ein viel differenzierteres Bild der Sudetendeutschen zu zeichnen. Ich halte es auch nicht für gewinnbringend, die Landsmannschaft sozusagen als den bösen Block der Sudetendeutschen darzustellen. Die Landsmannschaft ist in sich sehr vielfältig. Es gibt ganz unterschiedliche Stimmen darin. Und ich habe nach wie vor großen Respekt davor, dass Bernd Posselt damals als höchster Repräsentant diese Worte der Entschuldigung im tschechischen Fernsehen vorgetragen hat. Das war, denke ich, für eine sehr mutige Tat. Aber es sind eben bislang immer nur Einzelstimmen. Es fehlt bis zum heutigen Tag auch eine Entschließung der Landsmannschaft als größte sudetendeutsche Vereinigung, die ja auch den Anspruch hat, alle zu vertreten. Es fehlt eine Entschließung, die genau das auch zum Gegenstand hat. Dann hätte es sozusagen einen quasi offiziellen Charakter und wäre nicht nur ein Bekenntnis Einzelner. Es wird einfach noch ein bisschen blockiert. Es gibt auf der tschechischen Seite eine sehr große Angst, dass ein Nachgeben sozusagen das Unrechtsregime des Dritten Reiches irgendwie bagatellisieren könnte. Aber es gibt eine spiegelbildliche Angst auf der sudetendeutschen Seite, hatte, dass einfach die Vertreibung als reine Bagatellfall, als reiner Folgefall dargestellt werden könnte. Und wenn wir jetzt bei dem Dreieck bleiben, dann ist es bezeichnend, es gibt eine tschechische Angst, es gibt eine sudetendeutsche Angst, aber es gibt keine deutsche Angst. Da sieht man vielleicht auch noch einmal, wie wichtig das ist, hier differenzierter vorzugehen.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer. So, und nun unser Tschechischkurs von Markéta Kachlíková. Viel Spaß beim Hören lernen.
Keine Eier, keine Hasen und keine Osterruten sollen heute im Sprachkurs anklingen, sondern ein anderes Thema, das mit den Ostern eng verbunden ist. Das Kreuz, Kříž. Macht man ein Kreuz über eine Sache,
udělat nad něčím kříž,
heißt es, dass man diese Sache verloren gibt und seine Bemühungen einstellt. Hat man ein Kreuz zum Beispiel mit einer Person,
mit s někým kříž,
bedeutet dies, dass einem diese Person durch ihr Verhalten Probleme oder gar Qual bereitet. Kein Wunder, wenn man dann die Begegnung mit diesem Menschen lieber meidet. Im Deutschen heißt es, dass man etwas wie der Teufel das Weihwasser scheut. Der tschechische Teufel hingegen scheut das Kreuz.
Vyhýbat se něčemu jako čert kříži.
Wenn man geduldig sein Kreuz trägt,
nestrpělivě svůj kříž,
ist man mit seinem Schicksal einverstanden. Etwas anderes ist es sogar, ein paar Kreuzchen auf dem Rücken zu tragen bzw. zu haben. Er hat 5 Kreuzchen auf dem Rücken,
mít na zádech 5 křížků,
bedeutet nämlich, er ist 50 Jahre alt. Nur 3 Kreuze setzt man unter ein Schriftstück,
udělat 3 křížky,
wenn man es unterzeichnen will, ohne schreiben zu können. Wer mit einem Kreuz nach dem Begräbnis kommt,
přijít s křížkem po funuse,
der kommt zu spät. Und wenn man zum Kreuzchen kriecht,
přilézt ke křížku,
demütigt man sich selbst. Und zum Schluss noch eine christliche Redewendung. Wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Im Tschechischen heißt es in Abwandlung, wen Gott lieb hat, den sucht er mit dem Kreuze heim.
Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Sie hörten den Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Kommen wir zur Kultur. Denn das Kulturleben in Prag war in der vergangenen Woche durch eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Schriftstellern und Dichtern gekennzeichnet. Bereits zum 21. Mal wurde nämlich das Prague Writers Festival, das Prager Schriftstellerfestival, an der Moldau ausgetragen. Einer der Gäste war auch der tschechische Dichter und Diplomat Tomáš Kafka. Bevor der heutige Botschafter in Irland nach Dublin abgeordnet wurde, engagierte er sich lange Zeit in den deutsch-tschechischen Beziehungen, unter anderem als Co-Geschäftsführer des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Daneben gab er 4 Gedichtbände heraus, veröffentlichte seine Gedichtglossen in der Presse und widmete sich der Übersetzung deutschsprachiger Literatur. Er hat unter anderem die Gegenwartsautoren Hans Magnus Enzensberger und Bernhard Schlink, aber auch die Klassiker des 19. Jahrhunderts wie Wilhelm Busch und Heinrich Hoffmann den tschechischen Lesern vermittelt. Markéta Kachlíková hat Tomáš Kafka vor das Mikrofon geladen, um mit ihm über seine Gedichte und seine Schreibmethode, aber auch über seine Übersetzungen der deutschen Literatur zu sprechen. Der Kultursalon.
Wir treffen uns anlässlich des Schriftstellerfestivals in Prag. Womit kommen Sie zu dem Festival? Wahrscheinlich mit Gedichten. Aber sind das Gedichte aus der letzten Zeit oder Verse, die bereits publiziert
worden sind? Es ist für mich ein bisschen absurd, denn ich habe lange, lange Zeit nichts mehr veröffentlicht. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten 2,5 Jahre in Irland lebe, also dann, ich versuchte ein bisschen kameleonweise auch also die Sprache zu ändern und habe ziemlich dreist angefangen, eine Art Tagebüchergedichte auf Englisch habe ich angefangen zu schreiben. Ich war vielmehr so in meiner Auffassung ein Dichter, also der eigentlich kommunizierte mit der Hilfe der Gerichte, mit meinen Freunden in Irland oder in Tschechien, die irgendwie es interessant fanden oder es als eine Chance verstanden, mir direkt auch eine Antwort zu schicken. Es war quasi ein Spiel.
Ja, also am Anfang steht ein Thema, ein Ereignis, zu dem Sie sich äußern wollen, und Sie nutzen dazu die Verse und möglichst auch einen Sprachwitz oder sowas.
Ja, also das, also um die Dinge irgendwie nicht wieder aufzugeben und nicht wieder schnell zu vergessen, also für mich, das Reimen ist ein Moment, also wie ich versuche, die Dinge festzuhalten.
Ja, Sie sind jetzt aus Irland, wo Sie als Botschafter wirken, vor einer Woche nach Prag gekommen, in einer Zeit, wo die politische Szene eine hektische Zeit erlebt. Haben Sie schon ein Bedürfnis gehabt, dies in Versen zu glossieren?
Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe auch ziemlich schnell kapiert, also dass es für mich viel einfacher ist, also die irische oder globalisierte Wirklichkeit zusammenzureimen, weil ich einen besseren Abstand davon bewahren kann. Also wenn ich in Prag bin oder in der Tschechischen Republik, also dann vielleicht bin ich zu exponiert und dann brauche ich vielleicht ein bisschen länger, um die Anspannung ein bisschen runterzukurbeln und einen kühleren Blick zu erheischen, denn sonst es könnte zu satirisch oder irgendwie zu sarkastisch werden, und das ist eigentlich also in Prag jetzt die normale Art und Weise, also wie die Dinge reflektiert sind, weil sie höchstwahrscheinlich also in der normalen Sprachweise kaum erfassbar sind.
Sie haben gesagt, dass die Gedichte vor allem für Sie selbst und für Ihre Freunde bestimmt sind. Haben Sie also die Gedichte Ihren Freunden geschickt und dann
ja,
auf
das
Reaktionen
ist, ich
gewartet?
Ich bin vielleicht heutzutage schon so etwas altmodisch, weil ich weder Facebook noch Twitter akzeptiere oder mir aneigne, also das sind für mich fremde Planeten, und ich habe ganz bewusst also den Entscheid gefasst, also dass ich nicht absichtlich also in diese Sphären eintreten möchte. Also für mich sind die SMS oder vielleicht auch noch die Briefe, aber meistens also die Short Messages, das ist für mich schon so das Medium, wo ich diese quasi Intimität und quasi Öffentlichkeit am besten verspüren kann. Und deswegen, ich habe meine Liste, also mit, wo meine Freunde eingespeichert sind, und dann die schicke ich gelegentlich an. Es ist eine kunterbunte Mischung aus Diplomaten, Schulfreunden oder Journalisten, und einige schreiben gelegentlich zurück, einige nicht. Einmal Günther Eich war es, glaube ich, also als er mal gefragt wurde, ob er nicht depressiv ist, dadurch, also dass er zu wenige Leser hat in den 50er oder 60er Jahren. Er sagte, wieso zu wenige? Ich habe einen in Marburg und den anderen in Hamburg, und das reicht schon. Und irgendwie, das war für mich auch ausschlaggebend, dass ich habe damit keine Probleme, also dass ich jetzt irgendwie vielleicht 10 oder 20 Leser habe, aber für mich sind es sehr werte Freunde, und deswegen, also ich habe nicht jetzt das Bedürfnis, unbedingt Bücher zu veröffentlichen. Für mich ist es eine nette Überraschung, also dass diese 10, 20 oder wie viele Leser irgendwie Ausschlag gaben, mir diese Einladung nach Prag zu vermitteln, und jetzt staune ich ein klein bisschen darüber, aber ich bin glücklich.
Und bei den Büchern, die Sie doch veröffentlicht haben, oder bei Versen, die in Zeitungen erschienen sind, war das vom Anfang an anders, oder?
Es war anders, bevor ich Short Message und Handy entdeckte. Also dann, ich musste damals schon so die Dinge zu Papier bringen, und wenn es einmal schon so auf dem Papier stand, dann war es naheliegend, dass es schön wäre, also wenn es jemand multiplizieren würde. Aber von diesem Zwang habe ich ein klein bisschen schon so Abschied genommen Ende der 90er Jahre. Ich habe damals, glaube ich, mein zweites Gedichtband rausgebracht, und dann habe ich auch angefangen, mehr zu übersetzen, Und das war auch dann für mich viel mehr eine freundliche oder freundschaftliche Geste, also gegenüber dem Autor, also dass ich versuchte, ihm quasi tschechische Leserschaft zu verschaffen, egal ob er irgendwie drauf brannte oder nicht, aber für mich war es etwas, also wo ich es auch als eine Vermittlung von einem interessanten Menschen wahrgenommen und so verstand ich mich als ein Vermittler, also der die Menschen zusammenbringt.
Sie haben schon Ihre Übersetzungstätigkeit erwähnt, das ist ein weiteres Thema, nach dem ich fragen möchte. Wie hat sich eigentlich Ihre Beziehung zur deutschen Sprache gebildet, aus der Sie übersetzen?
Das war geerbt, dadurch, dass mein Vater ein wichtiger Übersetzer und Vermittler in den 60er Jahren hauptsächlich war und dann 1970 starb. Also dann habe ich mit meinem Bruder gemeinsam also eine riesengroße Bibliothek geerbt, aber nicht nur Bibliothek im Sinne also der Exemplare, sondern auch irgendwie in Bezug auf die Autoren und die Geschehnisse rumherum Bücher. In den 80er Jahren war es vielleicht noch zu früh, aber in den 90er Jahren, also das irgendwie, also fügte sich alles sehr gut, also dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dann irgendwie ich war auch mehr reif und fit mit den Autoren aus den 60ern persönlich in Kontakt zu treten, nicht nur als Sohn meines geschätzten Vaters, sondern irgendwie als sein quasi Nachfolger. Das war zum Beispiel auch eine sehr schöne, nahezu intime Ebene von meiner Übersetzung von Hans Magnus Enzensberger, denn er kannte sich sehr wohl mit meinem Vater in den 60ern. Und dann sein Hofübersetzer war Josef Hirschel, das war auch ein Familienfreund. Und nachdem Josef Hirschel starb in den 90ern, also dann, es war für mich eine riesengroße Ehre, irgendwie als nächstes Kettenglied in dieser Beziehung selbst einbezogen zu werden. Und es war, wie gesagt, also für mich immer sehr persönlich. Sonst, ich muss eingestehen, ich mag es nicht besonders, diese übersetzerische Tätigkeit. Ich staune also, wenn andere Übersetzer sagen, also wie sehr die es lieben und die Arbeit mit den Worten etc. Es ist alles andere als ein Genuss für mich zu übersetzen, aber was ein Genuss ist, ist irgendwie also, wenn das Werk abgeschlossen ist und jemand könnte irgendwie angereichert oder glücklich sein. Also das ist schon für mich der Sinn der übersetzerischen Tätigkeit. Und das war auch der Auslöser, als ich 2004, 2005 schon so irgendwie spürte, also dass es mit meinem Engagement in den deutsch-tschechischen Beziehungen unmittelbar irgendwie so also zu Ende geht. Und dann dachte ich mir, also es wäre schön, so den deutsch-tschechischen Beziehungen ein kleines Geschenk zu machen, bevor ich vom Ministerium verschlungen werde. Und das hat quasi wiederum der Zufall gewollt, also dass mich Freunde von dem Verlagshaus Kallich angesprochen haben. Und die sagten also, dass sie auf der Suche nach jemandem sind, also der den Struwwelpeter übersetzen könnte, komplett. Und da dachte ich mir, also das ist jetzt so wie gerufen. Ein Jahr später, also der gleiche Verlag hat mich angesprochen, noch Max und Moritz ins Tschechisch zu übersetzen. Und das war für mich aber dann schon Schluss, irgendwie Ende mit den Geschenken. Und beide Bücher, Gott sei Dank, sind jetzt sogar in einem protestantischen Verlaghaus hier erschwinglich. Und ich bin jetzt mehr, sagen wir, also in dem irischen Kontext fasziniert von anderen Dingen. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages werde ich zu den deutsch-tschechischen Dingen wieder zurückfinden.
Ja, also der irische Kontext, das wäre schon ein anderes Gespräch. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind und wünsche viel Erfolg in Dublin.
Vielen Dank und schönen Tag.
Markéta Kachlíková sprach mit dem Dichter und Diplomaten Tomáš Kafka, der beim diesjährigen Prager Schriftstellerfestival zu Gast war. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch am Sonntag wieder einschalten. Da gibt es viel Musik zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Naslyšenou.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.